SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben.
Katrin Göttl ist eine echte Tomatenliebhaberin und vor allem Kennerin. In ihrem Garten in St. Ingbert züchtet die Gartenmeisterin rund 100 alte Tomatensorten, um sie vom Aussterben zu schützen. Heute ist Katrin Göttl mein Gast bei SR3 aus dem Leben und wir unterhalten uns darüber, warum es wichtig für sie ist, alte Saatgutsorten zu erhalten. Und klar teilt sie mit uns auch den ein oder anderen Tipp, damit wir eine gute und reiche Tomatenernte dieses Jahr haben. Hallo Frau Göttl, schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo. Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Die Tomatensaison nimmt ja so langsam Fahrt auf. Jetzt war es das Frühjahr über eher nass, kalt und trüb. Jetzt ist die Sonne da, da freuen sich auch die Tomaten.
Ja, die Tomaten freuen sich, ja. Jetzt kommen die Temperaturen wieder in die Gänge, jetzt kann es wieder wachsen und gedeihen, ja.
Können Sie Fahrt aufnehmen?
Ja, jetzt geht's rund, genau.
Sie haben in Ihrem Garten in St. Imbert, haben Sie mir verraten, ein 12 Meter langes, ja, und über 40 Quadratmeter großes Gewächshaus. Wie sieht es in Ihrem Gewächshaus aktuell aus? Und kann man die Tomaten auch schon ein bisschen riechen? Die riechen ja immer auch so ein bisschen, ja, schon ein bisschen würzig auch. Ne?
Ja, das Laub hat einen Wahnsinnsduft. Also man riecht schon die Tomaten. Man kann schon erkennen, was da wächst. Ja, im Moment wächst es an allen Stellen. Die Tomaten sind etwa zwischen halbem und einem Meter hoch jetzt. Der Boden ist mit Stroh abgedeckt, um einfach das Unkraut ein bisschen zu unterdrücken. Ja.
Wäre das schon so ein Tipp, wo Sie sagen, also wenn man möglichst wenig Unkraut rund um die Tomaten haben will, Stroh?
Genau, das ist ein Tipp. Also das zum einen unterdrückt das Unkraut unheimlich gut und vor allem hält es auch das Wasser im Boden. Also die Verdunstung wird reduziert quasi. Das Wasser bleibt in dem Boden drin und spart mir halt eine Menge Bewässerung dann auch.
Spart Ihnen ja das Schleppen von Gießkannen und so. Aber man sagt ja der Tomate auch immer so ein bisschen nach, wenn das richtig ist, dass sie so ein bisschen ein Diva ist. Und wenn es um Wasser geht, auch ein bisschen empfindlich. Ne?
Ja, da muss man auch wieder unterscheiden. Wasser von oben mag sie jetzt gar nicht. Mhm. Deswegen gerade der geschützte Anbau ist dann natürlich von Vorteil. Jetzt nass werden mag sie nicht. Aber Wasser braucht sie ja dann schon. Also aber wie Sie angesprochen haben, Gießkannen schleppen. Also aus der Zeit sind wir dann bei uns raus bei der Stückzahl. Da wird nichts mehr geschleppt. Das schaffe ich dann auch gar nicht. Da hänge ich ganz einfach, muss ich sagen, bin ich ganz faul, hänge ich eine Tropfbewässerung dran. Die tropft dann morgens ein paar Minuten und dann spare ich mir die Gießkanne.
Das sind Sie wahrscheinlich einfach auch zu sehr Profi. Dann.
Ja, da muss ich auch irgendwo ein bisschen auf die Wirtschaftlichkeit gucken. Da kann ich nicht mehr jede einzelne mit der Gießkanne gießen. Das.
Aber für Sie als Tomatenliebhaberin ist das somit jetzt ja die schönste Zeit des Gartenjahres?
Ja, klar, die schönste Zeit geht jetzt los. Die Blüte bilden sich, die Früchte werden angesetzt. Also man sieht jetzt auch schon so die ersten Ansätze. Klar, das Ernten ist schöner, aber ich meine, so ein bisschen Vorarbeit gehört halt auch dazu.
Klar. Und gucken Sie wahrscheinlich dann jeden Tag nach Ihren Tomaten,
ja,
oder?
Ja, also gucken muss ich auf jeden Fall jeden Tag. Jetzt geht's auch los mit dem Ausgeizen, die Triebe entfernen, Blätter entfernen, hochbinden. Also die wachsen auch tatsächlich dann mal 10 oder mal 20 Zentimeter, wenn es gut läuft am Tag.
Was?
Dann muss ich gucken.
So viel?
Dann muss ich gucken, dass ich die auch wieder einfädel, dass auch nicht ein Trieb jetzt abbricht dann gerade, weil er jetzt nicht mehr irgendwie in der Stange so drin hängt.
Wie ist das mit dem Ausgeizen? Muss man wahrscheinlich auch aufpassen, dass man ihr nicht zu viel wegnimmt oder zu viel dran lässt? Oder wie machen Sie das?
Nee, Ausgeizen ist ja das Entfernen der Seitentriebe aus den Blattachsen. Das wird bei mir eigentlich konsequent gemacht. Hat den Vorteil, ist auch so ein bisschen vorbeugend für die Pilzkrankheiten. Ich halte die Pflanze luftiger, indem sie weniger Blattmasse hat. Die Luft kann besser durchziehen, die Pflanze kann einfach besser abtrocknen. Also bei mir ist total pro Ausgeizen, ist ja immer so pro Kontra. Bei mir wird konsequent ausgegeizt und auch die alten Blätter werden wirklich immer entfernt. Blattmasse reduzieren, um den Bestand einfach wirklich luftiger zu halten.
Warum macht man das? Um sie dann auch ja, zum Beispiel vor Krankheiten oder sowas zu schützen?
Genau, da geht es jetzt hauptsächlich um die Braunfäule. Braunfäule ist eine Pilzkrankheit. Der Pilz fühlt sich jetzt gerade so im feuchtwarmen Milieu wohl. Also versuche ich ganz einfach, das zu vermeiden. Ich versuche trockene Luft im Gewächshaus. Wie angesprochen, gerade mit dem Stroh halte ich die Luftfeuchte zum Beispiel auch sehr niedrig. Das mag der Pilz auch gar nicht, trockene Luft. Und das sind einfach alles so vorbeugende Tipps, wie ich meine Pflanzen gesund halten kann.
Spannende Tipps auch für alle, die ja eben selbst Tomaten auch haben. Tomaten, da denken ja viele gleich ja an diese rote Frucht. Sie als Tomatenliebhaberin mögen aber angeblich gar nicht rote Tomaten.
Nee, Tomate muss ja nicht unbedingt rot sein. Also ich finde die Vielfalt eigentlich ganz toll. Was es da alles gibt, da bin ich auch so mehr oder weniger reingestolpert, so über grüne, weiße und habe dann erst wirklich gesehen, boah, was ist ja toll, was es da so alles gibt.
Und was findet man bei Ihnen im Gewächshaus für Tomatenfarben oder?
Es reicht wirklich. Ich habe grüne, grün gestreifte, grün Zebra, so in dem Bereich. Ich habe weiß einiges, gelb bis orange. Dann das Ganze auch noch in Übergängen, Schattierungen. Jetzt so Ananastomat oder so, so eine schöne marmorierte gelb-orange Tomate. Natürlich alle Rottöne sind auch da. Die gehören einfach auch dazu.
Klar.
Dann braun, blau, so wirklich auch die Anthocyan-Sorten, die wirklich ganz schwarzen Sorten. Da ist alle Farbe. Alles vertreten.
Sie züchten in Ihrem Gewächshaus in St. Ingbert vor allen Dingen alte Sorten. Sie haben uns schon gesagt, da gibt es eine Vielfalt an Farben, aber eben auch an Formen. Was ist da alles dabei?
Klar, die standardklassische Runde, die man so kennt.
Die darf nicht fehlen. Ne?
Ja, die gibt es ja auch in allen Farben. Man muss ja doch auch wieder unterscheiden, jede Farbe in jeder Form dann auch noch. Mhm. Dann diese länglichen Sorten. San Marzano ist dann, glaube ich, so recht bekannt schon. Der Roma-Typ auch so ein bisschen längliche. Birnenförmige. Dann die großen Beuteltomaten, herzförmige. Und tatsächlich gibt es auch würfelförmige Tomaten. Das liegt einfach daran, dass die vier Fruchtkammern haben, die mit geraden Fruchtwänden ausreifen. Die sehen dann wirklich so wie so ein Würfel aus.
Ach Quatsch.
Ja.
Und schöne Namen haben die teilweise auch, diese alten Sorten.
Ja, die Namen, da gibt es ganz verschiedene Herkünfte. Manchmal ist es einfach auf die Region bezogen, wo sie herkommen. Ich habe Sorte Nepal, Sorte Alaska, das Berner Rose.
Aus Alaska gibt es Tomaten?
Sie heißt Alaska, ob sie jetzt wirklich direkt aus Alaska. Mhm. Manchmal kann es auch wirklich so ein Hinweis sein, okay, die ist ein bisschen kälteverträglich. Ob sie jetzt wirklich aus Alaska ist, weiß ich jetzt nicht. Aber jetzt auch Berner Rose, was auf Regionen hinweist. In Italien ist es ja zum Beispiel auch so, dass da jede Region, jedes Dorf seine eigenen Sorten hat, die es auch dann benennt. Manchmal heißt der Name auch wirklich, oder beschreibt der Name auch die Tomate ganz einfach, gelbe Birne, rote Birne, wo man dann schon weiß, was ist. Und manchmal sind es dann irgendwelche Fantasienamen, Präsident Garfield oder was es dann so alles gibt.
Warum setzen Sie sich gerade für den Erhalt dieser alten Tomatensorten ein?
Weil ich da ganz einfach die Dringlichkeit sehe, diesen genetischen Pool zu erhalten. Also wir können uns nicht ernähren mit den Hybridsorten von Konzernen. Unsere Tomaten haben Jahrhunderte, Jahrtausende oder allgemeines Saatgut schon überdauert, haben sich angepasst und sind zu dem geworden, was sie jetzt sind. Mhm. Durch die Erfahrung ganz einfach, was sie gemacht haben. Sie hatten mal einen Trockensommer, sie hatten mal einen heißen Sommer. Sie hatten eigentlich die Gelegenheit, sich zu entwickeln und anzupassen.
Was heißt Hybridsorte?
Hybridsorte ist ganz einfach eine künstlich erzeugte Kreuzung. Wenn man es bildlich darstellt, würde ich sagen, ich nehme eine gelbe Vatertomate, nehme eine rote Muttertomate. Die gelbe schmeckt scheußlich, ist aber super gesund. Die rote, die schmeckt super, hat vielleicht Krankheiten und sagt ganz einfach, die beiden, die kreuze ich mir, nur ganz bildlich gehalten und kriege dabei eine orangene, gesunde und leckere Tomate raus. Und das ist Hybridsorte, aber da habe ich ganz einfach das Problem, mit diesen Hybridzüchtungen kann ich als Gärtner, als Endverbraucher nichts anfangen.
Warum?
Die spalten wieder auf. Nach der Vererbungslehre ist es dann so, wenn ich die aussehen würde, kommt wieder ein Teil Vater, Teil Mutter raus, aber nicht das, was ich eigentlich will.
Und das ist bei diesen alten Sorten nicht?
Genau, diese alten Sorten, die haben so viele Generationen schon durchlaufen. Bei den Tomaten sagt man eigentlich, 7 Generationen braucht eine Sorte, um samenfest zu sein. Dann verändert sie sich nicht mehr. Und das fehlt diesen Kreuzungssorten ganz einfach. Die spalten sich auf in Eltern- und Großelternteile. Und ich nenne es halt auf so meinen Vorträgen auch immer Sackgassentomate. Also die Entwickler und die Züchter führen eigentlich den Endverbraucher in eine Sackgasse mit dieser Frucht.
Wie sind Sie auf die Tomate gekommen? Hatten Sie schon immer eine Leidenschaft für Tomaten, schon immer gerne gegessen? Oder hat da auch eine Rolle mitgespielt, dass jeder von uns kennt das ja, wenn man im Supermarkt Tomaten kauft, dass sie doch nicht so schmecken, wie man sich das vielleicht auch wünscht?
Es war am Anfang tatsächlich der totale Zufall über einen Saatguttausch, dass ich mal irgendwie, ich weiß gar nicht, was es war, ich glaube grüne eingetauscht habe und habe dann erst gesehen, was es so gibt. Es war gar nicht mal so selber das Essen und das Geschmack. Geschmackserleben, sondern boah, überhaupt, als bin Gärtnerin. Also ich von Haus aus habe ich die Vielfalt gelernt und Vielfalt zu erhalten und habe mich dann gewundert, warum gibt es die so nicht zu kaufen, und bin dann so ein bisschen eingestiegen in die Materie. Habe dann gesehen und bin so reingewachsen, okay, es gibt 10.000 Sorten. Warum sind im Supermarkt nur 5? Wo liegt das Problem daran eigentlich?
Was ist der Grund dafür, dass es ja, wenn es 10.000 Sorten gibt, was ja verrückt ist, es im Supermarkt, wenn es gut läuft, 10 verschiedene Sorten finden?
Das liegt ganz einfach daran, dass die Großanbauer ganz andere Interessen haben. Die Großanbauer, die wollen bei Tomaten, ich sage mal, ein kurzes Erntefenster. Die wollen innerhalb von 2 Kalenderwochen, wollen die ganze Pflanze beernten können. Das wollen wir ja daheim gar nicht. Wir wollen bei unseren Sorten, dass er früh anfängt und lang trägt. Die wollen makellose Früchte. Ich sage mal, mir ist es doch egal, ob die irgendwo eine Rille mehr hat oder nicht. Dann ist es so, die wollen genormte Früchte. Wenn sie mal eine Tomate im Privatgarten irgendwo sehen, sehen sie, an der Tomatenpflanze wachsen verschieden große Früchte. Da kommen die mit ihren fertig gepackten Trays, mit den Mulden, kommen die ja gar nicht hin. Da muss jede Frucht gleich groß sein. Die haben einfach ganz andere Interessen im Anbau, wie wir als Privatgärtner haben. Wir wollen Geschmack und nicht genormte Früchte.
Und warum schmecken die im Supermarkt nicht so, wie man das ja sich von einer Tomate wünscht oder auch erwartet?
Die haben gar nicht die Möglichkeiten, erst so zu werden überhaupt. Und die sind ja auch gar nicht auf Geschmack selektiert. Das ist ja gar nicht im Interesse der Züchtung überhaupt auf Geschmack. Der Züchter will die verkaufen, und zum Verkaufen muss es schön aussehen. Sie muss transportfähig sein, sie muss eine Drucklast aushalten. Die werden verschifft, werden dreimal um die Erde geschifft, werden an derselben Stelle wieder ausgeladen und muss immer noch makellos aussehen. Das sind Kriterien, die wollen wir ja gar nicht. Wir wollen eine Transportfähigkeit, also Sie kennen unser Gelände, von 50 Metern vom Gewächshaus in die Küche. Mehr brauche ich ja nicht.
Und vor allen Dingen, ja, soll sie gut schmecken, die Tomate. Was ist eigentlich mit der Grund, dass ja immer mehr solche alten Saatgutsorten, wie zum Beispiel bei den Tomaten, verschwinden?
Ja, sie werden einfach nicht mehr angebaut, sie werden nicht mehr wertgeschätzt. Bei mir ist so das Prinzip erhalten durch Aufessen. Also die Leute müssen eigentlich probieren, was sie da eigentlich so verpassen. Und dann, denke ich mal, dann ist wieder das Interesse da. Die Leute werden bequemer. Viel weniger haben auch inzwischen jetzt noch Gärten selber und bauen überhaupt selber an.
Also ein Gemüsegarten.
Überhaupt dann, ne? Ein Gemüsenutzgarten, wie wir so früher hatten, so.
Sie teilen Ihr Wissen auch in Seminaren und bieten dann am Ende der Tomatensaison, beziehungsweise wenn die Ernte dann eingeholt werden kann, auch Verkostungen an. Wie reagieren die Leute, wenn sie dann diese alten Sorten probieren können? Und wie unterscheiden die sich auch im Geschmack von denen, die wir aus dem Supermarkt kennen?
Das Spektrum an Geschmacksrichtung ist ja schon mal phänomenal. Also wenn man so sieht, weiße, gelbe, grüne, ganz wenig Säure, ganz milde Sorten. Und dann von der Säure her gibt es ja wirklich alles. Dann gerade die Fleischtomaten, ganz sämig, cremige Sorten. Das ist ja, die Leute sind ganz baff. Ja, aber es sind auch Sorten auch wirklich dabei, wo viele dann sagen, da hätte ich jetzt gar nicht als Tomate erkannt. Also jetzt bei einer Blindverkostung hätte ich jetzt gar nicht gewusst, was ich da esse. Schmeckt lecker, aber denen fehlt auch oftmals so die Säure, um die Tomate zu erkennen. Das, was für mich eine Tomate ausmacht, ist auch ein gewisses Maß an Säure, die sie auch einfach haben muss.
Und klar, das will wahrscheinlich dann eben auch die Industrie bzw. die große Landwirtschaft. Aber jetzt ist ja der Hunger nach Tomaten riesengroß. In Deutschland mittlerweile das beliebteste Gemüse. Aber auch im Rest der Welt, selbst in China, wo die Tomate gar nicht zur traditionellen Küche gehört, ist es da nicht auch ein Stück weit verständlich, wenn es so einen großen Hunger nach Tomaten gibt und auch Nachfrage, dass man bei Unternehmen und in der Landwirtschaft auf Sorten setzt, die auch eben einen großen Ertrag bringen?
Klar, natürlich. Das ist die Interessenslage, ist einfach ganz anders. Die brauchen den Erlös, klar, dann produzieren sie auch das, was nachgefragt wird. Das ist absolut verständlich, dass das so funktioniert. Das Problem, was ich nur sehe, dass da halt wir Endgärtner, wir kleinen Gärtner werden mit den gleichen Gesetzen da quasi reglementiert wie halt die Großen. Das passt für mich eigentlich nicht. Also das sollte man dann irgendwo doch trennen. Also manchmal weiß ich selber auch gar nicht, gegen welche Gesetze ich alle verstoße, sage ich ganz ehrlich.
Was aus Ihrer Sicht würde da auch verloren gehen, neben der Vielfalt, Geschmacksvielfalt und Form- und Farbenvielfalt, wenn dieses alte Saatgut auch verloren geht?
Ich meine, ich mache das ja nur im Bereich Tomaten. Also wenn wir jetzt mal wirklich gucken, wenn wir im Bereich, das ist ja überall so, das ist im Bereich Kartoffeln, Bohnen, das ist ja überall.
Getreide.
Ja, das betrifft ja alles da quasi. Und ich mache mich dann auch irgendwo nicht mehr anpassungsfähig. Ich sage mal, mit meinem Sortiment sage ich, okay, ich habe Sorten für einen feuchten Sommer, ich habe Sorten für einen heißen Sommer, ich habe Sorten, die sind stabil gegen dies, gegen das. Ich habe also immer irgendwo die Waffe gegen irgendwas. Mhm. Aber mit den 0815-Sorten, die unter Top-Bedingungen gezogen werden, habe ich dieses große Spektrum ja gar nicht mehr.
Also habe ich jetzt vielleicht eine reiche Ernte, aber je nachdem, wie sich das Wetter und unser Klima verändert, könnte es sein, dass es dann irgendwann die Tomate in der Form
genau, dass die wirklich, die unter Top-Bedingungen gezogen ist, tolle Sorte ist womöglich, aber dass die unter unseren Bedingungen halt einfach nicht mehr wächst. Da kommt irgendein Schädling und dann ist es auch schon vorbei.
Kann man sagen, wie viel Prozent dieser alten Sorten schon verschwunden sind?
Ich kenne da Zahlen von 60-80%, die wechseln. Aber das ist auch wirklich nicht so nachvollziehbar. Man weiß ja nicht, was da irgendwo in diversen kleinen Schatzkisten in Privathaushalten noch so lagert an Saatgut. Das ist schwer danach zu vollziehen.
An diese alten Sorten, die Sie versuchen zu erhalten, kommt man ja auch nicht so einfach ran. Gibt es ja nicht im Gartensender oder im Baumarkt um die Ecke. Wie bekommen Sie die?
Wir sind da eine kleine Gruppe. Wir treffen uns regelmäßig auf Saatgutbörsen. Also da wird so untereinander getauscht. Mhm. Es gibt ganz tolle Erhaltungsvereine, die man da unterstützen kann. Wer sich da informieren will, Trechflegel, Arche Noah. Also da gibt es einige gute Adressen, wo man auch wirklich an altes Saatgut rankommt.
Ist das erlaubt?
Ja, jetzt wird es ein bisschen schwierig. Ja, ich befinde mich da schon so ein bisschen in der Grauzone. Das ist mir auch schon klar. Also die Sorten, die wir so haben, sind als Nutzpflanze nicht zugelassen. Also wir gehen dann immer so ein bisschen den Weg und sagen, okay, wir verkaufen sie ja nicht als Nutzpflanze. Wir verkaufen sie zum Gucken, als Zierpflanze.
Als Zierpflanze.
Ganz einfach.
Die Tomatenpflanze ist ja auch.
Genau, ist eine Zierpflanze, wunderschön. Genau, das ist ja eigentlich ihre. Genau, so ist ja zu uns gekommen, erstmal als Zierpflanze. Und wir verkaufen sie im Sinne einer Zierpflanze zum Gucken. Wenn sie dann über die Grundstücksgrenze ist, was ich in meinem eigenen Garten mache mit meinen Pflanzen, das ist ja wieder privat.
Aber warum ist das so eine rechtliche und gesetzliche Grauzone?
Ganz einfach, die großen Produzenten wollen sich schützen, die wollen ja ihr Saatgut vermarkten. Die wollen ja nicht, dass wir da mit unseren Sorten, die wir immer wieder selber anbauen können, an uns verdient ja keiner was. Ich mache mein eigenes Saatgut, kann das jedes Jahr wieder nutzen, hat ja die Industrie gar kein Interesse dran. Ich sehe es ein, die Gesetze machen irgendwo Sinn für die große Industrie, die stecken eine Menge Geld da rein in die Forschung. Ich kann das verstehen. Die bauen über Jahre, bauen die an, entwickeln da weiter, da hängen Kosten dran. Klar, möchte ich mir da nicht meine Sachen einfach kopieren lassen. Aus deren Perspektive kann ich das verstehen. Aber dass wir dann mit gleichem Maß dann irgendwo, das kann ich dann nicht mehr verstehen, dass die Gesetze dann für uns genauso gemacht
werden. Wer beherrscht denn den Saatgutmarkt?
Das sind wenige Konzerne. Da hängt Monsanto, Bayer ganz groß mit drin, Syngenta. Das sind so die Namen.
Und wer sind Ihre Mitstreiter? Wer setzt sich ein neben Ihnen? Oder was sind das für Leute, die sich wie Sie einsetzen für den Erhalt?
Die haben dieselben Ideen, nicht unbedingt jetzt nur im Tomatenbereich. Da gibt es Leute, die haben sich spezialisiert auf Salat, auf Bohnen. Und wir sind so eine nette Truppe, treffen uns dann auf den Saatgutbörsen wieder, tauschen untereinander. Das sind alle Leute mit den gleichen Ideen und ja.
Bei uns haben sich Hörerinnen und Hörer gemeldet mit Fragen. Eine Frage ist, wenn ich zwei unterschiedliche Tomatensorten nebeneinander setze oder pflanze, können die sich dann auch kreuzen?
Das kann auch passieren, dass die sich gegenseitig bestäuben. Also von selber her über Windbestäubung eher nicht. Das Problem ist dann nur gut gemeint, die nette Biene. Die denkt sich nichts dabei, aber die fliegt mit dem Pollen von der einen zur anderen und da haben wir schon den Salat, dann haben wir den Pollen von der anderen Sorte dabei. Ich kann da ein bisschen vorbeugen und kann ganz einfach, wie erwähnt, Tomaten sind Selbstbestäuber, die können sich also mit ihrem eigenen Pollen bestäuben. Ich helfe danach, indem ich die Pflanzen, wenn die Blüte auf ist, einfach ein bisschen schüttle, nehme der Biene ihre Arbeit, der Pollen kommt auf die Narbe und die Tomate ist in sich selber bestäubt. Mhm. Wenn ich ganz sicher gehen will, so habe ich es anfangs dann auch gemacht, dann nähe ich auch so Moskitonetz, so kleine Tütchen dann, die ich über die Blüten stülpen kann. Dann weiß ich, es kommt keine Biene da dran und dann weiß ich auch, die Tomate ist auch in sich selber bestäubt, ist auch wirklich dann samenfest gezogen. Aber ich kann es nicht ausschließen, dass sowas passiert.
Und eine andere Frage gab es noch zu dem Stroh. Sie haben am Anfang erzählt, dass Sie Stroh auslegen im Gewächshaus, um die Feuchtigkeit auch rund in der Erde zu halten und rund um die Pflanzen. Und da kam die Frage, ob das auch im Kübeln möglich ist.
Klar, im Kübel macht das auch Sinn. Ich meine, das Stroh, ich bringe es aus mehreren Gründen. Erstmal unterdrückt es das Unkraut. Da sage ich, dass der Grund ist jetzt im Kübel jetzt weniger tragen. Also da kann ich das Unkraut noch so zupfen. Aber jetzt gerade die Feuchtigkeit im Boden halten, ist ja der Hauptgrund für das Mulchen überhaupt. Da macht schon Sinn, auf jeden Fall.
Aber da muss die Pflanze schon ein bisschen gewachsen sein.
Sie soll zumindest rausgucken, aber das... Ist ja kein Problem. Ich mache ja nicht einen halben Meter Stroh drauf. Ich decke eigentlich nur den Boden leicht ab, so wie man es mit jeder anderen Mulchart auch machen würde.
Sie haben mir verraten, Sie ziehen jedes Jahr über 3000 Tomatensetzlinge groß. Wahnsinnige Zahl. Wie schaffen Sie das?
Okay. Das ist auch viel Timing-Sache. Die Arbeiten fallen ja auch nicht alle gleichzeitig an. Das sind im Endeffekt im Frühjahr sind das 2-3 Tage, die ich mit Aussäen beschäftigt bin. Dann sind sie erstmal versorgt. Dann bin ich 2-3 Tage wieder mit Topfen beschäftigt. Das geht dann auch in einem Rutsch dann durch. Das verteilt mal ganz gut. Das geht.
Die meisten teilen Sie mit anderen Fans, alter Tomatensorten, aber natürlich behalten Sie auch einige für sich. Wir haben schon drüber gesprochen, die Tomate gilt ja so ein bisschen als Gartendiva. Was ist Ihr Erfolgsgeheimnis, dass die Diva sich bei Ihnen im Gewächshaus so wohlfühlt und gut wächst?
Also der Haupttipp würde ich eigentlich tatsächlich sagen, das ist das die trockene Kulturführung bei der Tomate. Dass ich wirklich gucke, kein Luft irgendwo, keine Luftfeuchte, trocken anbauen, trocken von oben halt wirklich anbauen. Gut gucken, was ich eben schon erwähnt habe. Ausgeizen ist mir ganz wichtig, dass die Tomaten auch wirklich abtrocknen können. Das ist eigentlich gegen die Braunfäule das Hauptargument.
Da schrecken ja manche davor zurück und haben Angst, vielleicht geize ich da ein bisschen zu viel aus, aber Sie sagen...
Nee, also zu viel ausgeizen geht gar nicht im Endeffekt. Ich muss darauf achten, dass der Hauptstamm bleibt und alles, was da irgendwie an der Seite sich verzweigt, kommt ab. Und genauso entferne ich auch die großen Blätter von unten auf immer konsequent.
Geht auch mal was schief bei Ihnen?
Natürlich, im Ausgeizen habe ich dann auch schon mal einen Hauptstamm versehentlich abgebrochen. Ist auch keine Katastrophe. Dann kann man ist so ein Tipp auch wieder an die Hörer, einen Geiztrieb dann wieder weiter wachsen lassen. Dann sage ich, okay, dann habe ich den einfach umgelenkt, lass den Geiztrieb weiter wachsen.
Schmerzt dann aber auch?
Tut dann weh. Manchmal. Ja, ich habe auch schon versehentlich ganze Blütenrispen beim Abzwacken dann mit fast fertigen Früchten abgebrochen. Das passiert dann halt.
Kälte magst du nicht so gerne. Wie ist es mit der Hitze? Ich meine, wenn jetzt so ein Tag wie heute, da ist es so nicht ganz so, aber wenn es jetzt nochmal richtig heiß wird im Gewächshaus, wird es bei Ihnen wahrscheinlich auch
im Gewächshaus ist das schon eine kritische Sache. Also ich habe im Gewächshaus letztes Jahr Rekordtemperaturen gemessen von 54 Grad. Also unter der Folie wird es dann richtig heiß. Und da kann man auch ganz einfach betrachten, die Pflanzen haben dieselben Eiweiße wie wir im Körper. Bei uns Menschen sagt man, okay, 40 Fieber wird schon eng. Und wenn ich sage 40 Grad Kerntemperatur in der Pflanze, die Eiweiße gerinnen, das ist dann schon, da sterben Zellen ab, da sterben Blätter ab. Das ist dann schon eine kritische Temperatur.
Was machen Sie dann? Wie kühlen Sie oder
aktiv kühlen.
Oder lüften?
Ja, aktiv kühlen. Das Einzige, was ich an aktiv kühlen machen kann, ist über die Verdunstungskälte dann quasi, also einen feinen Sprühnebel in das Gewächshaus. Und über das Wasser wird dann der Luft die Temperatur entzogen. Das ist ein Prinzip.
Was sind so Fehler, die gerne gemacht werden, die Ihnen auch immer wieder begegnen bei Ihren Kursen und Seminaren?
Hauptfehler ist eigentlich das zu enge Pflanzen. Also dann kriegt man so Bilder gezeigt von so den kleinen Tomatenhäusern. Die sind dann, wie es in Discountern so manchmal gibt, so 1 auf 2 Meter. Und dann sind da so 6, 7, 8 Pflanzen drin. Das ist totale Katastrophe. Das sind dann im Endeffekt auch Schwitzkammern. Das wird der Pflanze viel zu warm.
Also weniger ist mehr dann?
Weniger ist mehr. Also mein Kriterium ist ganz einfach, sind so 60 bis 80 Zentimeter, auf die Zahl festlegen kann ich es nicht. Das ist ja auch wieder sortenbedingt. Ich pflanze so weit auseinander, dass die Nachbarpflanzen sich so ein ganz kleines bisschen eventuell berühren können, aber die Blätter auf keinen Fall übereinander lappen sollten.
Man hört ja häufig, das ist auch eine Pflanze, die man eigentlich ganz gut auf dem Balkon oder der Fensterbank auch ziehen kann.
Genau, also es gibt auch jetzt extra Sorten. Also ich würde nicht sagen, generell jede Tomate ist Kübel geeignet, aber wenn man sich da eine kleinwüchsige Sorte nimmt, es gibt auch extra Hängetomaten in diese Ampelformen. Es gibt kleingedrungene Buschtomatenformen. Da gibt es tatsächlich auch für jeden Zweck gibt's die richtige Pflanze.
Also dann nach der richtigen Sorte suchen. Wie ist das eigentlich bei uns im Saarland? So vom Wetter und den Böden her, ist das ein gutes Paket und eine gute Ausgangssituation, um Tomaten anzubauen und
zu ziehen? Ja, das ist eigentlich eine super Ausgangssituation bei uns, ja. Wir in St. Ingbert haben jetzt so einen reinen Sandboden. Ist eine super Sache. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Der Boden trocknet schnell ab. Er wird im Frühjahr auch schnell warm. Er wärmt sich sehr schnell. Andererseits hält er halt auch kein Wasser. Das heißt, bei mir muss dann eigentlich mit Tropfbewässerung gegossen werden, weil der Boden selber nichts hält. Da muss lieber in kleinen Mengen gegossen werden. Dann habe ich mehr davon.
Eine Hörerin baut ihre Tomaten in Kübeln auf dem Balkon an. Die werden von unten aber immer schwarz. Und sie fragt sich, was läuft da schief und was könnte der Grund sein?
Das Ganze, was sie da schildert, das nennt sich Blütenendfäule. Aber keine, also nicht verwechseln mit der Braunfäule, ist also keine Fäulnis in dem Sinn. Blütenendfäule ist ein Kalziummangel. Nur nenne ich es auch persönlich nicht gern Kalziummangel, weil die Leute immer meinen, okay, wenn ich einen Mangel habe, dann muss ich davon viel dran schütten. Da ist es halt so, dass das Kalzium als Nährelement eigentlich, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, vom Stickstoff verdrängt wird. Das ist ein Stickstoffüberschuss und der Stickstoff blockiert das Kalzium im Boden.
Was kann ich machen, dass sie nicht schwarz werden oder Kalziummangel haben?
Ja, gießen. Werde ich immer gefragt, okay, mit was muss ich gießen? Weil jeder immer meint, okay, da muss ich irgendwas da reinmachen, irgendwas dazugeben. Nee, eigentlich nur mit Wasser gießen. Das Problem ist ganz einfach, Stickstoff ist wasserlöslich im Boden, das Kalzium aber nicht. Ich kann also den Überschuss an Stickstoff ausschwemmen. Es kann in dem Fall, wenn sie das Problem immer hat und wirklich auch bei allen Sorten hat, dann ist einfach auch zu viel Stickstoff im Boden, dann ist auch eventuell die Düngung falsch oder so. Das kommt bei vielen Leuten vor, die so mit Brennnesseln zum Beispiel Brennnesseljauche verarbeiten. Brennnesseln sind reiner Stickstoff, die gerade in der Schiene viel arbeiten. Da kommt dann Blütenendfäule mal öfter vor. Normal betrifft es eigentlich eher nur die Sorten, so längliche Sorten, birnenförmige Sorten mit einer Spitze, die runden eigentlich weniger. Aber wenn sie das schildert, dass sie es an allen hat, würde ich da mal über die Düngung nachdenken.
Und mit den Brennnesseln dann auch wieder weniger ist mehr dann mit den Brennnesseln?
Genau, weniger. Genau, ja. Gerade der Stickstoff ist halt sehr dominant als Nährelement.
Sieht nicht schön aus, das Schwarze, dann könnte man sie aber trotzdem essen.
Genau, das ist wirklich nur ein Versorgungsproblem in der Frucht. Also ich gewinne auch tatsächlich, wenn ich mal sowas habe, von solchen Früchten noch Saatgut. Die ist nicht krank, ich muss die auch nicht rausreißen, entfernen, die steckt auch keine anderen an. Die hat nur ein Versorgungsproblem in der Frucht und das löst sich oftmals, das kommt auch nur bei höheren Temperaturen vor. Das Problem löst sich oftmals sogar von selber, dass die nächste Frucht dann eventuell sogar nochmal ganz normal ist.
Was wäre denn so eine gute Sorte, sagen wir mal, für einen Einsteiger, die auch wenig Probleme macht und wo man, das möchte man ja auch als Hobbygärtner, am Ende auch was ernten kann und einen Erfolg hat?
Sag mal, Einsteigersorten sind für mich so, sag ich mal, die Buschtomaten, die ich im Kübel setzen kann. Ich sag mal, als Einsteiger hat man ja nicht unbedingt ein Gewächshaus, den geschützten Anbau. Kübel sehe ich so ein bisschen den Vorteil. Man kann es auch wirklich mal, wenn es lange regnet, ziehe ich den Kübel mal unter ein Dach, unter Überstand, dann so ein bisschen drunter, kann es ein bisschen geschützt stellen. Also habe quasi den Wetterschutz dann quasi so mit drin. Hab mit der Ausgeizerei auch erstmal nicht so die Arbeit. Buschtomaten braucht man nicht auszugeizen. Sie machen wenig Arbeit.
Dieses Jahr klagen eigentlich alle Gärtner, ob Hobby oder professionell, über Schnecken. Wo man hinguckt, begegnet man ihnen. Ihr Tipp als Profi, was kann man tun gegen Schnecken, dass die sich nicht mehr freuen über die Tomaten wie man selbst?
Ich sag mal, das konsequente Absammeln hilft natürlich. Also wie Omas früher gemacht hat, dass das Holzbrett irgendwo hinlegen, da ist es feucht drunter, regelmäßig absammeln. Bei mir hilft halt wirklich die trockene Kulturführung. Eigentlich Schnecken mögen nicht so den trockenen Boden, dann auch so ein bisschen der Mulch, das Stroh, denke ich mal, hilft ein bisschen. Und ich habe auch Schafswolle um die Pflanze drum.
Schafswolle?
Ja. Da habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass Schnecken das gar nicht mögen, da drüber zu kriechen. Das kostet ihnen anscheinend zu viel Schleim, das zu bewältigen.
Und wie kommen sie da dran an die Schafswolle?
Da ist jeder Schafszüchter froh, wenn er die loskriegt. Die haben keine Abnehmer, die sind froh für jeden, der fragt, kann ich da mal einen Sack kriegen? Und die einfach so ein bisschen locker um die Pflanzen gezoppelt, das hilft super.
Jetzt ist das Wetter, man kann sich irgendwie nicht so richtig richten. Es war sehr wechselhaft, lange nass. Was macht das mit den Tomaten und ja, was für Auswirkungen hat das auch?
Gerade das feuchte Wetter ist halt so eine kritische Phase, halt gerade für die Braunfäule, dass ich mir da Pilzkrankheiten einfange. Da muss ich jetzt schon wirklich gut aufpassen, deswegen auch wirklich konsequent auslichten, gut lüften, gucken, dass die feuchte Luft da wegkommt, dass die Pflanzen locker stehen. Und was so mein super Tipp ist, was immer super funktioniert, ist das Spritzen mit verdünnter Milch.
Mit verdünnter Milch?
Ja, 1:10 verdünnte Milch schafft ein saures Milieu. Der Pilz mag es überhaupt nicht sauer. Und wenn ich mit Milch spritze, dann mache ich es dem Pilz einfach unbequem. Es bekämpft ihn nicht, aber es macht ihm eigentlich so, ach, dass er da nicht bleiben möchte. Und das mit Milch mache ich nichts verkehrt. Ich kann das auch gut vorbeugend machen. Hilft auch super, wird auch benutzt bei Mehltau an Rosen. Gegen viele andere Pilzkrankheiten kann man das super anwenden.
Und dann einfach auf die ganze Pflanze?
Auf die ganze Pflanze so locker drauf sprühen. Es muss nicht runterlaufen, sind eigentlich die Blätter gut benässen halt.
Und wie reagieren Sie ja auf dieses wechselhafte Wetter quasi als Tomatenexpertin? Verändert sich auch was mit den Sorten und dem Anbau? Oder?
Ich gucke generell, ich meine, wenn ich vorher wüsste, wie das Wetter wird, klar,
das ist das Problem.
Dann könnte ich das super anpassen. Deswegen gucke ich halt auch immer, dass ich ein großes Spektrum an Pflanzen habe, dass ich sage, okay, ich habe einen Prozentsatz für die heißen Sommer. Ich habe einen guten Teil auch wirklich so, mein Gebiet ist so ein bisschen die osteuropäischen Sorten, viele russische Sorten halt, wo ich sage, okay, für den kurzen Sommer, die auch mit kühleren Temperaturen klarkommen, ich sage einfach, ich will mich einfach breit aufstellen, dass ich dann für jede Wetterlage quasi immer noch so meine paar Pflanzen habe.
Und es am Ende was zu ernten.
Dass am Ende dann was übrig bleibt, genau.
Finger in die Erde, das ist meins, sagen Sie, wenn Sie sich nicht um die Tomaten zu Hause in Ihrem Gewächshaus kümmern. Ja, kümmern Sie sich um die Bäume in der Stadt St. Ingbert, aber ganz ohne ja mit den Händen in der Erde zu putteln, ging es offenbar dann nicht.
Nee, das brauche ich. Da läuft die überschüssige Energie ab. Ich glaube eigentlich immer zu viel Energie und so. Gerade die Finger in die Erde, das ehrt mich dann unheimlich. Das brauche ich.
Also kommen Sie zur Ruhe oder was macht es mit Ihnen? Oder ist es auch das Schöne zu sehen, was dann eben am Ende rauskommt?
Ja, das ist es natürlich, klar. Ich muss ein Ergebnis haben für meine Arbeit. Was dann rauskommt, klar, ist ein tolles Produkt dann auch.
Jetzt haben Sie ganz viele alte Sorten, fast oder rund 100 alte Tomatensorten. Gibt es eine Lieblingssorte, die Sie haben?
Lieblingssorte in dem Sinn gibt es eigentlich nicht und das bleibt auch nicht gleich. Also ich habe da jedes Jahr irgendwo meine Favoriten, aber ja, die ändern sich auch mit der Zeit. Also dann sind es dieses Jahr vielleicht mal die schwarzen kleinen, dann ist es das andere Jahr mal. Sie wachsen ja auch nicht jedes Jahr gleich. Also ich habe auch Sorten wirklich, die baue ich jedes Jahr an, weil ich einfach da mehr Saatgut brauche. Mhm. Die sind ein Jahr sind die super gut und das andere Jahr sind sie nicht auf Platz 1 bei mir.
Wie viel ernten Sie dann so, ja, wenn es gut läuft?
Wenn es gut läuft, habe ich 2 Eimer am Tag, aber ich muss auch, ja, auch gucken. Ich habe ja dann auch diverse Verkostungen, die ich damit versorgen muss.
Und was machen Sie außer bei der Verkostung mit den ganzen Tomaten? Gibt es bei Ihnen im Sommer immer jede Menge Tomaten?
Also das Erste, was ich damit mache, das Wichtigste, auch wenn man sie gern essen würde, die erste Tomate ist tatsächlich für Saatgut. Da muss ich auch wirklich drauf achten. Ich ernte immer sehr frühes Saatgut, auch wirklich ist mir auch wichtig halt. Früher hat man es vielleicht so gemacht, auch gut, gegen Ende der Saison hat man mal dran gedacht, ich müsste ja vielleicht mal Saatgut gewinnen. Da achte ich wirklich konsequent drauf, ganz frühes Saatgut zu gewinnen, weil das auch genetisch irgendwo in der Tomate programmiert ist. So die erste wird dann Saatgut gewonnen, dann wird eine Zeit lang gegessen. Dann ja, die Verkostung werden damit versorgt, dann kommt ein guter Teil in die Truhe ganz einfach.
In die Truhe?
Genau, ich komme dann oftmals in der Saison auch gar nicht dazu, die zu verarbeiten, habe dann einfach nicht die Zeit und dann friere ich die einfach am Stück gerade so ein in Gefrierbeuteln.
Und das macht die Tomate mit?
Das macht die Tomate super mit und dann kann ich sie ganz einfach auch verarbeiten, wenn ich die Zeit im Winter habe. Und ich habe den großen Vorteil da schon gesehen, wenn ich gerade große Tomaten einfriere und wenn ich die dann wieder auftaue, kann ich die Haut einfach abziehen, als wäre sie überbrüht worden. Das ist praktische Sache beim Auftauen, gerade so abziehen, dann kann ich sie gerade so verarbeiten.
Wie machen Sie das, wenn wir nochmal bei der Saatgutgewinnung bleiben? Wie funktioniert das? Wie gewinnen Sie das Saatgut?
Bei der Saatgutgewinnung entnehme ich sage immer den Clipper, weil jeder weiß, was gemeint ist. Den Clipper mit dem Samen, mache den in so ein kleines Schnapsglas, so ein klares Glas, dass ich da reingucken kann, mache einen Schluck Wasser drauf und dann eine Prise Zucker. Und über den Zucker rege ich die Vergärung an. Das ist im Prinzip, also diese Fermentierung, das ist das, was auch in den Kläranlagen passieren würde. Dann vergeht der Clipper. Man sieht es dann auch schon schön, dass die Samen so am Boden sinken. Ich achte darauf, dass dann wirklich auch immer genug Wasser drin ist, dass die Masse quasi nicht so breiig eindickt, dass sie immer noch lose Konsistenz hat. Und dann kann ich irgendwann, ist das alles fermentiert, alles vergoren, dann kann ich diese Brühe, die kann auch stinken, die kann auch mal Schimmel ansetzen, das stört mich ja dann auch nicht. Schüttel ich dann ab und habe unten die sauberen, reinen Samen. Man merkt es auch, wenn man so zwischen Daumen und Zeigefinger reibt, die sind auch dann ganz rau. Wenn Sie frisches Saatgut reiben, so aus der Tomate, das ist ja ganz, ganz klipperig, ganz glatt. Und das fertige, fermentierte Saatgut ist dann ganz rau. Dann lasse ich es trocknen, ordentlich beschriften und eintüten.
Das ist wahrscheinlich wichtig dann auch.
Genau, das genau, bei 100 Sorten. Ich kenne es noch früher so von der Oma, so das, der Briefumschlag, da waren dann alle Sorten so zusammen drin. Das muss bei mir halt totale Ordnung sein. Das ist ein Karteikasten, wo dann wirklich jede Sorte ihr eigenes Fach hat, dass da nichts so durcheinander kommt.
Ich bin immer noch ganz platt von den zwei Eimern, die Sie da ernten als Tomatenfett. Haben Sie so Lieblingsrezepte? Was kommt da alles bei Ihnen auf den Teller? Oder bei so viel Tomaten ist die Bandbreite wahrscheinlich großer
Gericht. Ja, da gibt's alles. Also ich mag es auch so gerade auf dem Brot. Einfach so geröstetes Brot.
Mit dem Geschmack.
Genau, und dann die Tomaten drauf, ja.
Aber nicht nur im Sommer beschäftigen Sie die Tomaten, sondern auch im Herbst und Winter. Was steht dann an?
Klar, Herbst, also Spätsommer, Herbst, die ganzen Verkostungen, die Saatgutaufbereitung, dann passiert es mir auch mal, dass mir mal eine Sorte abhanden kommt, wo ich dann irgendwie nicht aufgepasst habe, letztes Saatgut dann vergeben, dann muss ich gucken, wo kriege ich die wieder her. Ja, dann wird auch vieles schon vorbereitet für die neue Saison, es werden Listen erstellt, was will ich anbauen oder was muss ich anbauen, wovon brauche ich Saatgut. Das ist ja auch wieder das, ich habe ja so ein rotierendes System. Ich kann ja, wenn ich 60 Pflanzen anbauen kann, will aber 100 Sorten erhalten, geht das ja nicht. Ich muss ja dann einfach durchrotieren, muss also immer gucken, was liegt an, von welcher habe ich noch Saatgut genug, welche muss ich anbauen für Saatgut.
Also kann man sagen, die Tomate bestimmt ein Stück weit ja ihren Alltag mit.
Aber die bestimmt den kompletten Ablauf, die bestimmt, wann wir in Urlaub fahren, bestimmt alles, ja.
Im ja. Sommer gibt es keinen Urlaub, oder?
Nee, also im Juli oder so kann ich nicht in Urlaub fahren, ganz einfach. Da kann ich die Tomaten, dann machen sie halt richtig Arbeit, kann ich die nicht allein lassen. Also bei uns ist es so, Ende Mai ist die Saison rum, erstmal mit den Jungpflanzen. Dann wird das Gewächshaus geräumt, die Tische werden abgebaut, die Bodenfolie entfernt. Ich pflanze meine Sachen aus und dann ist es ja so, nach dem Auspflanzen wachsen sie erstmal ein bisschen langsamer, bis sie dann richtig losgehen. Und dann sage ich, okay, Anfang Juni bis Mitte, zweite, dritte Woche Juni, können wir in Urlaub fahren. Dann sind die Tomaten sind relativ pflegeleicht. Junior übernimmt dann so ein bisschen was, aber dann kommen wir heim und dann geht's mit dem Ausgeizen rund.
Und die Familie macht das mit?
Die müssen.
Alles für die Tomaten.
Genau.
Sie ziehen jedes Jahr über 3000 Setzlinge groß. Wir haben uns drüber unterhalten und verteilen sie ja unter Menschen, die sich eben auch für den Erhalt dieses alten Saatguts interessieren und ja dafür einsetzen. Wo kommen Ihre Kunden, will ich mal sagen, in Anführungszeichen, mittlerweile her überall?
Ich meine, beim Saatgut sind wir regional ja gar nicht begrenzt. Um ein paar Samen in Kuvert zu stecken und zu verschicken, das hat jetzt keine Grenzen. Bei Pflanzen, die setzen sich ins Auto, fahren aus dem Frankfurter Raum zu uns. Ich habe eine Dame, die kauft regelmäßig aus Speyer bei mir. Also da haben wir jetzt so auch schon einen guten Radius erwischt.
Verrückt. Und was erzählen die Leute dann, wenn sie bei Ihnen im Gewächshaus stehen? Warum sie den Weg auf sich genommen haben, bis ins Saarland zu fahren?
Weil ihnen bewusst geworden ist, dass sie in Gartencentern im Baumarkt einfach nicht fündig werden. Sie haben sich dann auch angefangen mit der Problematik zu beschäftigen. Viele auch tatsächlich, sage ich immer, auch dank Corona wieder zum Gärtnern gekommen sind, wollen wissen, wo ihre Sachen herkommen, wo das Gemüse so wächst und kommen dann auf den Trichter, okay, ich muss es wohl selber anbauen, wenn ich diese Sorten haben will, ich kriege sie so nicht.
Weil Sie gerade sagen Gemüse, ich habe immer Gemüse gesagt, ist es ein Gemüse oder eigentlich ein Obst, die Tomate?
Tomate ist ein Obst, Tomate ist botanisch gesehen erstmal eine Beere.
Aber bei uns läuft es häufig
nur läuft unter Gemüse. Wir nutzen als Gemüse, genau.
Wie ist das neben den Tomaten? Bauen Sie noch bei sich im Garten auch andere alte Sorten, Gemüsesorten an? Was wächst da noch so alles?
Ich habe ein paar Kartoffelsorten, auch dann alte Sorten und gucke bei allem, was ich anbaue, dass ich da wirklich alte Sorten habe. Ich habe viele Salate, alte Sorten, Mangold, auch alles möglich. Auch wirklich was heute kaum noch einer so als Gemüse überhaupt kennt. Steckrüben kennt heute
Steckrüben,
auch
ja, so auch wieder ein bisschen im Kommen. Ja.
Ja, klar, genau.
Was würden Sie sich wünschen, auch von der Politik? Was sollte sich ändern, wenn es um das Thema Saatgut geht?
es müsste eigentlich, also die kleinen Gärtner müssten anders behandelt werden als die großen Konzerne. Ich würde mir wünschen, dass da nicht einfach die gleichen Gesetze angelegt werden, sondern dass man da mehr Freiheit kriegt. Also ein Patentrecht hin oder her, aber ich kann ja nicht irgendwo ein Patent auf eine Sorte, die seit ewigen Zeiten schon in Familienbesitz ist, dann anmelden. Das wäre so ein Wunsch. Und das ein Wunsch so von der Bevölkerung, dass es ganz einfach den Leuten auch mal bewusst wird, was da so alles dranhängt überhaupt. Und dann ist so meine Devise erhalten durch Aufessen. Man muss es essen, um wertzuschätzen.
Das eben schmecken, die Vielfalt und ja den vielfältigen Geschmack. Was meinen Sie? Gibt es einen guten Tomatensommer?
Im Moment sieht es ganz gut aus. Ich hoffe, dass es mal so bleibt, ja.
Dann drücken wir allen Tomatenfans die Daumen, ja, dass es sonnig bleibt und die Tomate gedeiht und gewächst. Vielen Dank, Frau Göttel, dass Sie ja mein Gast waren und Ihr Wissen mit uns geteilt haben.
Ja, danke. Hat Spaß gemacht.
SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf sr3.de.